geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.
Stark und ich bin fleißig.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft bei Radio Frei.
Im Studio begrüßen euch heute Hermine
und Uwe.
Das Thema dieser Ausgabe ist das global nachhaltige Entwicklungsziel Nummer 12 oder auch SDG 12. Dabei geht es um verantwortungsvollen Konsum bzw. darum, nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherzustellen.
Was darunter zu verstehen ist und welchen Beitrag wir alle sowie Städte, Gemeinden und Unternehmen dazu leisten können, das erfahrt ihr im Laufe der Sendung. Unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner sind heute Annelie Ebermann von WIED, Knut König vom Nachhaltiges Thüringen e.V. und Achim Franco vom Weltladen Dachverband.
Zur Einstimmung jedoch erstmal eine Musik, die sich auch mit unserem Thema befasst. Ihr hört jetzt Konsumzwang von Kontrabass.
Bevor wir uns gleich dem Konsumzwang und den Möglichkeiten, sich diesem zu entziehen, widmen oder zumindest diesen nachhaltig zu gestalten, wollen wir euch das globale nachhaltige Entwicklungsziel SDG 12 mit seinen Unterzielen und Maßnahmen vorstellen.
Das große Ziel heißt nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen und wird unter dem Stichwort verantwortungsvoller Konsum geführt.
Wie immer bei den SDGs gibt es eine Reihe von Unterzielen.
Beim ersten geht es darum, den 10-Jahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster umzusetzen. Der Programmrahmen bildet auf freiwilliger Basis den globalen Rahmen für nationale Aktivitäten und internationale Zusammenarbeit zur Förderung nachhaltiger Produktions- und Konsumweisen. Dabei sollen alle Länder Maßnahmen ergreifen, an der Spitze die entwickelten Länder. Bei den sogenannten Entwicklungsländern sollen deren Entwicklungsstandards und Kapazitäten berücksichtigt werden.
Als zweites soll bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen erreicht werden.
Unter Ziel 3 sieht bis 2030 die Halbierung der weltweiten Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene vor. Entlang der Produktions- und Lieferkette sollen die entstehenden Nahrungsmittelverluste und Nachernteverluste verringert werden.
Bis 2020 soll entsprechend unter Ziel 4 ein umweltverträglicher Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten internationalen Rahmenregelungen erreicht sein. Ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden soll erheblich verringert werden, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken.
Unter Ziel 5 besagt, dass Abfallaufkommen bis 2030 durch Vermeidung, Vermindung, Wiederverwertung und Wiederverwendung deutlich zu verringern.
Nach Unterziel 6 sollen die Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, dazu ermutigt werden, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinformationen aufzunehmen.
In der öffentlichen Beschaffung sollen im Einklang mit den nationalen Politiken und Prioritäten nachhaltige Verfahren gefördert werden.
Das achte und letzte Unterziel fordert bis 2030 sicherzustellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit der Natur verfügen.
Als Maßnahmen werden angeregt, dass erstens die Entwicklungsländer bei der Stärkung ihrer wissenschaftlichen und technologischen Kapazitäten im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigen Konsum- und Produktionsmustern unterstützt werden.
Außerdem sollen Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert, auf die nachhaltige Entwicklung entwickelt und angewendet werden.
Die ineffiziente Subventionierung fossiler Brennstoffe, die zu verschwenderischem Verbrauch verleitet, soll durch Beseitigung von Marktverzerrungen entsprechend den nationalen Gegebenheiten rationalisiert werden. Dazu zählen unter anderem eine Umstrukturierung der Besteuerung und die allmähliche Abschaffung dieser schädlichen Subventionen, um ihren Umweltauswirkungen Rechnung zu tragen, wobei die besonderen Bedürfnisse und Gegebenheiten der Entwicklungsländer in vollem Umfang berücksichtigt und die möglichen nachteiligen Auswirkungen auf ihre Entwicklung in einer der armen und die betroffenen Gemeinwesen schützenden Weise so gering wie möglich gehalten werden sollen.
Soweit die Theorie im SDG 12. Wie das Ganze praktisch werden kann, welche Möglichkeiten und Schwierigkeiten es dabei gibt, das besprechen wir gleich mit Annelie Evermann, Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte bei WTV, World Economic, Ecology and Development. Zuvor jedoch noch eine Musik, diesmal Bandage mit Consumers.
We are all tired consumers.
Ihr hört immer noch die Sendung Geborgte Zukunft auf Radio Frei. Unser Thema ist heute das SDG 12 und es geht um den verantwortungsvollen Konsum. Am Telefon begrüßen wir jetzt Annelie Evermann von WEED, World Economy, Ecology and Development. Sie ist dort Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Evermann, was haben wir uns unter verantwortungsvollen Konsum Ihrer Meinung nach vorzustellen?
Also dazu gehört eigentlich vor allem darüber nachzudenken, wie unsere Konsumgüter hergestellt wurden, also welche sozialen und Umweltauswirkungen damit verbunden sind und dann eben womöglich auch entsprechend zu handeln.
Und warum sollten wir uns darum Gedanken machen? Also könnte mir eigentlich auch egal sein.
Ja, also letztlich ist es ja einfach so, dass ein Großteil unserer Konsumgüter inzwischen in Niedriglohnländern produziert wird. Nehmen wir als zum Beispiel IT-Produkte, Handys, Computer, Tablets, die jetzt jeder von uns privat und auch beruflich nutzt. Da ist wirklich der gesamte Lebensweg vom Abbau der Rohstoffe bis zur Fertigung, letztendlich auch zur Entsorgung, einfach von Menschenrechtsverletzungen und auch Umweltauswirkungen geprägt. Und für mich gehört einfach zum politischen Handeln auch dazu, wie ich konsumiere, also wie ich da eben auch meinen Einfluss geltend mache.
Das betrifft ja wahrscheinlich die Individuen, aber warum sollten auch Städte, Gemeinden, Behörden, Verwaltungen oder auch Unternehmen verantwortungsvoll einkaufen?
Ja, bei Städten und Gemeinden und Schulen und alle, die öffentlich beschaffen, ist es tatsächlich so, dass sie eine sehr große Nachfragemacht haben. In Deutschland wird wirklich in Milliardenhöhe eingekauft öffentlich, sodass das ein anderer Einfluss nochmal ist, als wenn ich ein einzelnes Produkt irgendwo einkaufe. Und sie haben auch langfristige Rahmenverträge. Das heißt, sie können über 4 Jahre tatsächlich mit den Unternehmen da auch auf soziale Kriterien hinwirken. Und gut, letztendlich haben sie, finde ich, auch eine Vorbildwirkung für uns einfachen Verbraucher und geben auch unsere Steuergelder aus, sodass ich da die öffentliche Beschaffung wirklich auch in der Pflicht sehe.
Und was müsste sich aus Ihrer Sicht bzw. aus Perspektive von WEED ändern, damit nachhaltige Beschaffung und damit auch letztendlich nachhaltige Produktion zum Normalfall wird? Weil das ist es ja leider noch nicht.
Also man kann da wirklich mal unterscheiden. Das eine ist jetzt beim Konsum, dass jeder sich eigentlich an die eigene Nase packen muss und da, wo es ihm möglich ist, eben entsprechend nachhaltig konsumieren. Das für den Verbraucher bedeutet das, dass ich mich informiere darüber, wie ein Produkt hergestellt worden ist. Und bei Produkten, die ich nicht lokal einkaufen kann, dann eben auch gucke, was für Zertifikate gibt es beispielsweise, die glaubwürdig sind. Zum Beispiel, es gibt eine Webseite siegelklarheit.de, auf der man sich gut informieren kann zu verschiedensten Produkten. Und da gehört, finde ich, auch zum verantwortungsvollen Konsum zu überlegen, brauche ich das jetzt wirklich? Achte ich auch vielleicht nur auf den unmittelbar billigsten Preis oder überlege ich auch, wie ich eine Langlebigkeit eines Produktes, also dass ich auch auf die Langlebigkeit eines Produktes achte? Oder kann ich vielleicht mein altes Handy, mein altes Tablet auch reparieren, in einem Repair-Café zum Beispiel? Und das ist jetzt wiederum was anderes als bei der öffentlichen Beschaffung. Da sind verbindliche Vorgaben in den Vergabegesetzen notwendig, eben sowohl auf Bundesebene als auch auf Länderebene. Bei der öffentlichen Beschaffung ist eben wichtig, dass es einmal verbindliche Vorgaben gibt, dass soziale Kriterien, ökologische Kriterien eingehalten werden beim Einkauf. Das kann nicht von jedem einzelnen öffentlichen Einkäufer abhängen, sondern muss eben vorgegeben werden. In Thüringen steht zum Beispiel gerade die Novellierung des Vergabegesetzes an. Und hier ist es ganz wichtig, dass die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards als verbindliche Vorgabe gegeben wird und auch glaubwürdige Nachweise eingefordert werden. Und darüber hinaus natürlich auch die öffentlichen Einkäufer unterstützt werden, zum Beispiel durch Schulungen oder durch entsprechende Informationsmaßnahmen.
Und dann müsste wahrscheinlich auch entsprechend im Gesetz, was jetzt gerade geändert werden sollen, dann diese Rahmenbedingungen festgelegt werden und auch den Einkäufern die Möglichkeit gegeben werden, das dann auch zu tun. Weil soweit ich weiß, steht da jetzt ja nur drin, dass sie das können, aber gar nicht, dass sie das sollen.
Ganz genau. Im Moment ist es eine Kann-Regelung und das bringt nach unserer Erfahrung leider nicht besonders viel, weil es da einfach notwendig ist, dass die einzelnen öffentlichen Einkäufer einen Rückhalt letztendlich haben, weil es teilweise dann ja auch bedeutet, dass man vielleicht auch mehr Geld ausgeben muss und gleichzeitig eben auch verpflichtet werden und es eben nicht von dem Einzelnen abhängt. Das ist in Bundesländern wie in NRW, wo das verbindlich vorgegeben wurde und gleichzeitig wirklich auch glaubwürdige Nachweise gefordert wurden, hat das einen großen Einfluss gehabt auf einzelne Unternehmen, die dort den Zuschlag bekommen haben.
Was tun jetzt Sie als NGO, als WIT, damit diese Politik auch umgesetzt wird und damit eben solche Gesetze in diese Richtung geändert werden? Sie sind ja Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte. Was ist Ihre Aufgabe dabei?
Ja, wir setzen uns zum einen gemeinsam mit anderen für entsprechende Gesetze ein. Also einmal für verbindliche Regelungen tatsächlich für Unternehmen, damit Unternehmen gesetzlich verpflichtet werden, sozial verantwortlich zu produzieren. Da gibt es auf UN-Ebene verschiedene Initiativen, die von der Bundesregierung unserer Meinung nach nicht genügend unterstützt werden. Und darüber hinaus informieren wir breit über die Ursachen von globaler Armut und von Umweltproblemen und richten uns da eben sowohl an die Politik, an die Öffentlichkeit, gehen in Schulen, beraten öffentliche Vergabestellen und führen auch Veranstaltungen durch.
Wie kann denn von individueller Ebene etwas beigetragen werden? Also können zum Beispiel die Zuhörerinnen oder Zuhörer sich einbringen?
Also der Druck auf Unternehmen und auf Politik ist natürlich maßgeblich abhängig von kritischer Öffentlichkeit. Und das erreicht tatsächlich viel. Das merken wir sowohl bei Gesetzesvorhaben als auch bei dem, wie Unternehmen bestimmte Sozialstandards oder Umweltstandards aufnehmen. Deswegen hilft es uns sehr, wenn bei unseren Kampagnen die Öffentlichkeit uns unterstützt. Und darüber informieren wir auch regelmäßig in unserem Newsletter, wenn wieder Kampagnen anstehen oder einfach Unterschriften notwendig sind. Und genau, darüber hinaus, klar, im besten Fall ist es natürlich, wenn man bei uns Mitglied wird, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind und da auch davon abhängig sind, dass wir Mitglieder haben, die uns unterstützen, sowohl finanziell als eben auch durch ehrenamtliche Arbeit.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Wir hatten im Studio Annelie Evermann von WIT, die dort als Referentin für Wirtschaft und Menschenrechte arbeitet. Schön,
ja,
dass Sie
danke auch.
Da waren.
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Als nächstes werden wir etwas konkreter und kommen nach Thüringen. Im Studio begrüßen wir gleich Achim Franco vom Weltladen Dachverband und Knut König von der Thüringer Beschaffungsallianz, fair und nachhaltig. Bis dahin hört ihr erstmal noch etwas Musik von Garko, den Titel Der Konsument.
Oh,
Im Studio sind jetzt Achim Franco vom Weltladendachverband, der dort als Verhandelsberater tätig ist, und Knut König vom Verein Zukunftsfähiges Thüringen, der Projektleiter der Thüringer Beschaffungsallianz Fair und Nachhaltig. Herzlich willkommen im Studio. Schön, dass ihr gekommen seid.
Ja, ebenso. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Achim, was macht eigentlich ein Weltladendachverband?
Also der Weltladendachverband ist der bundesweite Zusammenschluss der Weltläden in Deutschland, zudem circa 430 Mitglieder im Dachverband. Wir sind sozusagen die Dienstleister für alle Weltläden, die bei uns Mitglied sind, denen Serviceleistungen zur Verfügung, machen Marketing für Weltläden, bieten auch Bildungsprojekte an oder Bildungsarbeit. Qualifizierung ist ein ganz wichtiger Bereich und eben auch Unterstützung des Verkaufs im Weltladen. Und darüber hinaus sind wir natürlich auch die Vertretung der Weltläden auch nach außen, engagieren uns auch in politischen Kampagnen, ein ganz wichtiger Bereich zusammen mit dem Forum Fairer Handel.
Okay, und du bist auch noch Fairhandelsberater. Was machst du denn da?
Ja, ich bin einer von circa 16 bundesweit agierenden Fairhandelsberatern, also in ein Region oder in fast ein Bundesländer gibt es eine Fairhandelsberatung, die eben die Weltläden in ihren Regionen unterstützen soll in ihrer Arbeit. Weltläden arbeiten ja in den drei Bereichen. Zum einen Verkauf, und da sind wir schon bei dem SDG 12. Da geht es eben ganz stark natürlich um Konsum und Produktion von fair gehandelten Produkten, also dies zu unterstützen und damit natürlich auch die Menschen, die Produzentinnen, die dahinter stehen, denen einen existenzwürdiges Einkommen zu ermöglichen oder sozusagen ein Leben in Würde zu ermöglichen. Dann gibt es den Bereich Bildungsarbeit und politische Kampagnen. Und in diesen drei Bereichen bin ich eben auch aktiv und unterstütze Weltläden. Also wir machen regelmäßig Regionaltreffen für Handelsmessen, wo eben Weltladenaktive sich auch einen Überblick verschaffen können über die anerkannten Lieferanten oder sich zu aktuellen Themen fortbilden oder austauschen. Und biete eben regelmäßig auch Fortbildung oder Seminare an zu verschiedenen Themen rund um den fairen Handel, Verkaufsschulungen, Umgang mit Kunden und natürlich auch zum Thema Bildungsarbeit eine Qualifizierung.
Also fair gehandelte Produkte kriege ich ja mittlerweile auch im Supermarkt, wenn ich mich auskenne und danach suche. Mhm. Warum soll ich denn deiner Meinung nach aber in den Weltladen gehen und es nicht im Supermarkt kaufen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich in den letzten Jahren immer stärker geworden, das faire Sortiment in Weltläden. Und das ist zum einen natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung, die verschiedene Akteure mit initiiert oder mit vorangebracht haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich, sind Weltläden in Deutschland mit die ältesten und auch die größten entwicklungspolitischen Akteure, die ja sehr stark aus diesem Ehrenamtsbereich kommen, auch ihren Ursprung haben in der Kritik am Welthandel, an den Strukturen im Welthandel. In den 60er Jahren ging das Ganze los, also vor 40 Jahren ungefähr. Und ja, Weltläden verstehen sich eben über den Verkauf hinaus auch als politische Akteure und leisten eben auch vor allen Dingen für Konsumenten oder für Schüler Bildungsarbeit, Informationsarbeit auf, wollen aufklären darüber, wo die Produkte eben herkommen und ja, was es mit dem fairen Handel auf sich hat. Ja, und leisten da eben eine ganz wichtige Rolle.
Also es geht einfach um mehr als um Verkaufen, wenn ich das so richtig verstehe.
Genau,
das,
entwicklungspolitische Arbeit, globales Lernen, sind eben viele Weltläden auch aktiv, dass Schülerinnen und Schüler auch darüber informiert werden, wo kommen eigentlich die Dinge her, die ich zum Beispiel zum Frühstück esse oder meine Kleidung, wo kommt mein T-Shirt her und dass es eigentlich nicht angehen kann, dass ein T-Shirt 10 Euro kostet. Also da kann ich mir dann auch ausmalen, was dann letztendlich das letzte Glied in der Kette sozusagen, der das Produkt dann herstellt, daran verdient.
Und einfach eben, um zu wissen, warum fair gehandelte Produkte einfach dann teurer sind bzw. auch sein müssen als die konventionellen. So, das erklärt einem der Supermarkt ja nicht, da muss man das wissen.
Knut König, kannst du uns und den Hörerinnen und Hörern kurz darlegen, was denn die Thüringer Beschaffungsallianz ist?
Ja, gerne. Zunächst möchte ich mich erstmal nochmal sehr herzlich bedanken für die Einladung zum Radio Frei und auch zum Projekt Geborgte Zukunft. Finde ich sehr wichtig. Alleine schon der Name ist sozusagen Programm. Und es ist sicherlich wichtig und richtig, diese 17 global nachhaltigen Entwicklungsziele, die manchmal zu abstrakt sind, hier in einem solchen Programmteil einfach auch mal zu beleuchten und die Brücke vom Globalen zum Lokalen zum Selbermachen quasi zu schlagen. Also dafür nochmal herzlichen Dank und auch das Nahebringen den Hörern gegenüber. Ja, die Thüringer Beschaffungsallianz mit dem Nachsatz Fair und Nachhaltig ist ein Projekt, was wir seit April 2016 ins Leben gerufen haben. Projekt beim Zukunftsfähigen Thüringen e.V. als Trägerverein angesiedelt und finanziert von der Engagement Global GmbH und der Servicestelle Kommunen in der einen Welt mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Also eine ziemlich hoch angebundene Sache, weil eben auch besonders wichtig und in dem Zusammenhang muss man natürlich auch sehen, diese Entwicklungshilfegelder nach innen zu richten, finde ich einen sehr guten Ansatz, weil es auch darum geht, wie wir die Herstellung, die nicht bei uns oder nicht in Europa ist, zu steuern. Das heißt, mit unserer Nachfrage dort die richtigen Ziele zu setzen und Signale zu geben. Das ist sozusagen der globale Ansatz. Ja, das Projekt, sagte ich schon, ist seit April 16 in Thüringen aufgesetzt und es unterstützt den Arbeitskreis Faire und Nachhaltige Beschaffung. Der Arbeitskreis ist schon etwas länger unterwegs, seit 2012. Und das Projekt ist quasi dort unterstützend für den Arbeitskreis tätig und soll als Zielstellung den Anteil nachhaltig produzierter Produkte und Dienstleistungen in Thüringen substanziell erhöhen. Das ist quasi die Grundzielstellung. Und wie machen wir das? Wir informieren, wir sensibilisieren und wir begleiten in dem Thema. Das ist das, was sozusagen unsere Hauptarbeit ist. Neben dem, dass das Projekt quasi für den Arbeitskreis immer auch die Beratungen, die quartalsmäßig stattfinden, vorbereitet, nachbereitet, begleitet, gibt es natürlich auch Veranstaltungen, wo wir unsere Zielstellung eben an die, die es angeht, in der öffentlichen Beschaffung sozusagen kommunizieren und zum Teil eben auch die Beschaffungsstellen in dem Thema begleiten.
Mit eurer Arbeit tragt ihr damit maßgeblich zur Erfüllung des Unterziels 7 der globalen Nachhaltigkeitsziel, des globalen Nachhaltigkeitsziel 12 bei, in der es so explizit um die öffentliche Beschaffung geht und ihr macht es durch Veranstaltungen und Arbeitskreisvernetzung.
Richtig. Ja, also Erfahrungsaustausch ist ein wesentlicher Teil dabei. Mhm. Ja, das heißt also, wir bringen die Beschaffer zusammen und gucken, wo gibt es schon Best-Practice-Beispiele, die die nachhaltig beschafft haben. Wie haben die das gemacht? Und kommunizieren das oder nehmen einfach Bedarfe auf und recherchieren die und geben dann das Ergebnis zurück. Das ist so ein Teil der Arbeit des Projektes. Und in dem Zusammenhang ist halt zu sehen, dass wir die Kommunen als wesentlicher Partner dort sozusagen mit reinholen. Und das ist vielleicht im Kontext zu sehen, wenn man die gesamte Beschaffung der Bundesrepublik mal wertmäßig betrachtet, dann hätte man ungefähr so in Größenordnung 330 Milliarden pro Jahr. Das ist nicht eine große Hausnummer, wenn man so will. Und letztendlich ist die öffentliche Beschaffung dort auch Inputgeber für die Unternehmen, die diese Leistungen und Produkte anbieten, um dort nachzufragen. Und damit hat sie auch eine Vorbildwirkung und die wollen wir natürlich in die richtige Richtung lenken, nämlich nachhaltige Beschaffung auch zur Maxime zu machen. Öffentliche Beschaffung ist ein großer Hebel, den wir dort haben und wir vergessen aber auch den privaten Konsumenten an der Stelle nicht.
Ich würde noch mal kurz auf das Unterziel eingehen. Das klingt so ein bisschen, dass es da noch eine Beschränkung gibt, nämlich dass die Umsetzung im Einklang mit den nationalen Politiken und Prioritäten stattfinden soll. Und da wäre jetzt meine Frage, wie sind denn die Prioritäten und Politiken in Thüringen angelegt?
Das ist ein großes Feld. Wir haben Beschaffungsprozesse, wenn man die öffentliche Hand nimmt, natürlich sehr reglementiert durch die Gesetzgebung. Also Vergabeverfahren sind bewusst, sind transparent und stringent durchzuführen. Wie macht man das? Und dann gibt es halt die Gesetzgebung. Es gibt die Bundesgesetzgebung, die europäische und natürlich auch die thüringische. Und man kann auch in die Kommunalebenen gehen. Also in jeder, sagen wir, kommunalen Ebene kann man unterschiedliche Vorgaben machen. Es gibt sozusagen Vergabeordnung auf der kommunalen Ebene. Und es gibt das Thüringer Vergabegesetz, was wir auch gerade in der Novellierung haben. Das heißt also, wir haben ein 2011 verabschiedetes Vergabegesetz und das war in der Evaluierung Ende 16 und sollte in 17 noch sozusagen eine Novellierung erfolgen. Das ist jetzt auf dieses Jahr verschoben und auch diesen Prozess begleiten wir. Auf die Randbedingungen zurückzukommen. Die sind konkret in Thüringen so, dass wir mit den insbesondere Paragraph 4 des Thüringer Vergabegesetzes Möglichkeiten haben, soziale und ökologische Kriterien bei der Vergabe in jedem Prozess der Vergabe zu berücksichtigen können. Können heißt aber nicht sollen und damit ist sozusagen die Krux dabei der Anwendung. Wir haben die Möglichkeit in Thüringen das anzuwenden und zu fordern. Auf der anderen Seite ist die Inanspruchnahme eher marginal. Es ist einfach viel zu wenig der Anteil, dass also solche Kriterien auch tatsächlich in die Vergabe eingebaut werden und gefordert werden. Und das ist ja auch unser Ziel des Projektes, diesen Anteil zu erhöhen. Die rechtliche Grundlage ist da, die Umsetzung ist für unsere Begriffe viel zu gering. Und deswegen sind wir auch dabei, bei der Novellierung des Vergabegesetzes Vorschläge zu machen, dieses kann in eine Soll-Bedingung umzusetzen, weil Soll heißt primär ja, mit Ausnahmen nein. Und das ist sozusagen das, was letztendlich dem globalen Ansatz und dem Thema natürlich der Sendereihe, natürlich geborgte Zukunft, am nächsten steht, weil wir beschränkte Ressourcen haben. Wir haben nur diese eine Welt und da muss man einfach größer schauen und nicht nur engstirnig oder klein auf den billigsten Anbieter oder den günstigsten Preis, sondern über Wirtschaftlichkeit, über Lebenszykluskosten etwas größer denken und weiterdenken. You think you love me? You know that it's not true. You know I'm enslaved with the economy. You know I'm slaving. Thank you.
Ja, ihr seid beide im Arbeitskreis Faire und nachhaltige Beschaffung engagiert und arbeitet damit. Womit beschäftigt sich dieser Arbeitskreis denn?
Der Arbeitskreis selber, erwähnte ich schon, ist seit 2012 aktiv. Das ist ehrenamtlich zusammengekommen aus einer Gruppe von Engagierten, die in den öffentlichen Beschaffungsstellen sind. Einerseits Kommunen, andererseits Landesbehörden, Ministerien, aber auch NGOs oder auch Unternehmen der Sozialwirtschaft. Und da ist das Engagement so gewesen, dass sie gesagt haben, wir müssen doch etwas tun, damit eben diese Zielrichtung nachhaltig zu beschaffen sozusagen eine breitere Basis bekommt. Und dieser Arbeitskreis, wie gesagt, ist ehrenamtlich und findet sich eben in dem Zusammenhang mit Projektunterstützung quartalsweise, also viermal im Jahr, zur Arbeitskreisberatung. Und zwischen den Beratungen gibt es natürlich auch Schulungen, Workshops oder auch Marktdialoge oder unsere Jahresveranstaltung, den Fachtag für faire und nachhaltige Beschaffung in Thüringen.
Achim, warum engagierst du dich denn da in diesem Arbeitskreis?
Ich halte das einfach für wichtig, dass eben zivilgesellschaftliche Akteure auch an diesem Prozess beteiligt sind. Denn es geht ja nicht nur, sage ich mal, um ein Umdenken oder auch ein anderes Verständnis auf Verwaltungsebene oder politischer Ebene, sondern das geht nur Hand in Hand. Und das eben im Zusammenschluss auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren eben auch ganz wichtig ist, die eben dann auch letztendlich der Link oder die Verbindung dann zu den Bürgerinnen und Bürgern nochmal stärker sind.
Kann ich nur unterstützen oder sozusagen genauso sehen. Ist schön, dass der Achim bei uns im Arbeitskreis ist und an der Stelle natürlich NGO-Sicht und Bürgersicht und auch das Thema Fairtrade Towns letztendlich auch nochmal verorten kann und auch wesentlich auch die Frage Bildung also letztendlich mit einbringen kann. Also Bewusstseinsbildung ist ja für den gesamten Prozess sehr wichtig und da sind wir gute Partner.
Und habt ihr denn dabei auch schon konkrete Erfolge erzielt? Und wenn ja, welche?
Ja, vielleicht kann man das so sehen, das Projekt selber seit April 16 und da bin ich gestartet mit einer Anzahl von Arbeitskreismitgliedern von
10 vielleicht.
8 waren es, glaube ich. Ja. Und wir haben einfach den durchaus substanziell verbreitern können. Wir haben jetzt 22 Organisationen, wie ich schon sagte, Kommunen, Behörden, Ministerien, aber auch NGOs dabei. Insgesamt fast 30 Personen, die dabei sind. Das ist schon eine substanzielle Vergrößerung gewesen. Das wollten wir auch. Das war auch Anfangszielstellung des Projektes. Das ist uns gelungen. Insofern hat der Arbeitskreis eine breiter erreicht, die ihn auch in die Fläche bringt, also in jede Struktureinheit, die wir erreichen wollen. Wir werden das auch noch vergrößern, das heißt also unsere Hauptzielrichtung dieses und nächstes Jahr ist auch die kommunale Ebene, also dass wir dort die beteiligten Kommunen der Anzahl nochmal erhöhen werden, als jetzt ist. Ein Teil des Arbeitskreises heißt ja auch, mit den substanziellen Beschaffungsvorgängen sich auseinanderzusetzen. Wir haben teilweise eben Ausschreibungen begleitet, und wir begleiten Modellprojekte oder wir haben in 17 angefangen, den Imkreis dort als Modellprojekt zu begleiten. Dort sind wir dabei, ich sag mal so, auf dem Weg, eine Vergabeordnung mit Nachhaltigkeitskriterien im Imkreis sozusagen einzubringen. Das muss natürlich in den Kreistag. Das ist jetzt in der Abstimmung der jeweiligen Amtsleiter, so rum, in den Amtsleiterstrukturen, das ist wieder eine Frage des Beteiligungsprozesses, also dass das jetzt nicht von irgendwo oben aufgeflanscht wird, sondern von allen mit auch getragen wird, ne? Das ist wieder das Thema Bewusstseinsbildung und vom Denken ins Handeln zu kommen. Und das ist jetzt so schon, wenn man einen positiven Punkt noch nennen möchte, auch wieder portiert worden. Wir sind dabei, dass auch in Gotha umzusetzen. Das heißt also, es ist in dem Ansatz des Projektes natürlich innewohnend, dass man sagt, man tut Gutes, man redet drüber und macht es quasi bei anderen mit nochmal. Und das wollen wir halt in Thüringen dann weiterführen. Und das muss nicht immer unsere Begleitung haben, sondern alleine, dass wir das kommunizieren und dass wir sagen, wie es geht, also über die politische Einflussnahme, über die Leitungsebene in die Handlungsebene zu kommen. Das sind schon die Erfolge, die uns auf dem Weg bisher begleitet haben.
Ja, wenn ich ergänzen kann, also einen ganz wichtigen Erfolg sehe ich schon auf jeden Fall in dem einmal im Jahr stattfindenden Fachtag zu fairer und nachhaltiger Beschaffung. Den gibt es jetzt schon seit mehreren Jahren und ist auch zunehmend gewachsen eigentlich in den letzten Jahren. Also wir sind jetzt eigentlich bei der Schwelle über 100 Teilnehmern. Das heißt, es ist wirklich eine große Veranstaltung. Es gibt ein großes Interesse, eine große Nachfrage. Das heißt, es nehmen auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Thüringen oder sogar darüber hinaus teil. Es gab auch schon Teilnehmer aus einem Unternehmen aus Schweden, die da auch Interesse hatten an dem Thema und sich eingebracht haben. Mhm. Also ich denke, ich nehme das als sehr fruchtbaren Austausch und auch Möglichkeit der Fortbildung wahr, was eben auch mit einer kleinen Messe, die eigentlich jedes Jahr auch wieder weiter wächst, begleitet wird. Mhm.
Vielleicht kann ich ja ergänzen, dass der Fachtag als Format, muss man sich so vorstellen, das ist eine Ganztagsveranstaltung, Fachtag für faire und nachhaltige Beschaffung in Thüringen, und sie hat tatsächlich die Grenzen von Thüringen schon sozusagen verlassen. Wir haben bundesweite Resonanz und letztes Jahr zum 5. Fachtag, der hatte das Schwerpunktthema nachhaltige IT-Beschaffung. Da gab es dann sogar einen Gast aus der Schweiz, vom Schweizer Beschaffungsamt, der sehr rege sozusagen teilgenommen hat und das ja als fruchtend und substanziell mitgenommen hat, was er dort sozusagen zum Fachtag bekommen hat. Das Format hat halt fachliche Inputs, in der Regel halt aus ökologischer, aus sozialen Kriterien, aber auch aus juristischer Sicht. Und dann wesentlich natürlich auch die ganzen Workshops, die dazu angeboten werden, weil wir wollen praktische Anregungen dazu geben. Und das ist uns in der Vergangenheit ganz gut gelungen. In Nordhausen war der 4. zum Thema Textilien, letztes Jahr eben IT. Und dieses Jahr wird es am 17. Oktober hier in Erfurt den 6. Fachtag Fair und nachhaltige Beschaffung geben. Und der wird das Schwerpunktthema nachhaltiges Büro haben. Auch da gibt es schon Vorbereitungen. Wir haben schon gute Zusagen. Wir haben schon super Referenten dafür gewinnen können. Und er wird als Ganztagsveranstaltung auf der Messe im Kongresszentrum stattfinden. Und die begleitende Fachausstellung, das ist so, dass wir zu den jeweiligen Schwerpunktthema immer auch die Firmen, die dafür natürlich mit nachhaltigen Produkten oder Dienstleistungen im Rennen sind, dass wir vorher einen Check-up machen. Wie sind die denn aufgestellt? Haben die Nachhaltigkeitsmanagement? Haben die Produkte, haben die Dienstleistungen, die den unseren Kriterien entsprechen? Und dann laden wir die entsprechend ein. Und diese begleitende Fachausstellung ist natürlich auch substanziell für die, die da als Teilnehmer sind, zu sagen, Kontakte zu knüpfen, zu sagen, okay, was gibt's denn für Produkte? Was ist innovativ? Wie machen die das? Ja, und das ist das, was wir als wesentlichen Punkt auch unseres Fachtages auch dieses Jahr machen werden.
Ja, also ich bin schon ganz angetan von den Erfolgsgeschichten, würde aber trotzdem natürlich nochmal auf die Hindernisse und Schwierigkeiten bei der Umsetzung zu sprechen kommen. Also warum ist faire und nachhaltige Beschaffung eben noch nicht der Normalfall? Was hindert uns?
Ja, da muss man natürlich schauen, wer ist die umsetzende Größe und in welcher Historie stehen wir. Wir haben eine Gesetzgebung, die erst wesentlich in 2014 von der europäischen Ebene vorgegeben wurde, dass also die Vergabeverfahren, die auf europäischer Ebene gelaufen sind, mit neuer Gesetzgebung diese Kriterien beinhalten konnten. Und das tun sie ja nach wie vor. Die Anpassung in bundesdeutsches Recht hat am 16. April 2016 stattgefunden. Da war dann auch die Möglichkeit gegeben, nach den Gesetzesvorgaben der Bundesrepublik entsprechend Kriterien einzubauen, juristisch konform. Und so muss man quasi den Prozess sehen. Eine lange Periode der öffentlichen Beschaffung war dadurch geprägt, dass es immer nur nach dem billigsten Anbieter sozusagen zu entscheiden galt. Ja, im Sinne des vermeintlichen Haushaltsrechts mit recht kleiner Blickrichtung, dass man sagt, okay, ich habe nur den Haushalt, ich kann nur das sozusagen ausgeben und ich muss jetzt das Billigste sozusagen aussuchen. Und diese Gesetzesgebung ist natürlich erstmal so in der Beharrung derer, die die Beschaffungsprozesse leiten, erstmal da. Man muss sie sozusagen im Kopf erstmal erreichen und dann sagen, ihr könnt auch anders. Und das Können auch anders heißt natürlich auch anders denken in Richtung globale Denke und andererseits auch natürlich in Richtung nachfolgende Generationen. Ich sage einfach mal spaßig, wenn ich ein Erstgespräch mit einem kommunalen Beschaffungsvertreter habe, frage ich in der Regel auch immer, haben Sie Kinder? Ja, und denken Sie einfach auch mal an Ihre Enkel. Denken Sie an die Ressourcen, die wir einfach nicht haben. Denken Sie aber auch an die Lebensbedingungen derer, die die Produkte, die Sie gerade beschaffen wollen, herstellen. Denken Sie an den Textilarbeiter in Bangladesch oder in den Südländern, wo die Bedingungen einfach extrem schlecht sind. Denken Sie an das Thema Flüchtlingsursache. Warum sind denn sozusagen diese Ströme überhaupt entstanden? Und diese Zusammenhänge zu erkennen und dann umzusteuern, das ist dann quasi der Prozess, den wir gerne begleiten wollen. Erstmal diese Bewusstseinsbildung zu machen, das Verstehen und vom Denken dann zum Handeln zu kommen. Das ist sozusagen das, wo wir immer zu kämpfen haben. Und die Hinderungsgründe sind natürlich auch ein Stück weit, muss man ehrlich sagen, in der Gesetzgebung auch in Thüringen sozusagen innewohnend. Wenn ich eine Kannbestimmung habe, bin ich als Beschaffer in der Regel immer in der Erklärungsnot, warum ich es denn dann so mache, dass ich soziale und ökologische Kriterien mit einbeziehe, wenn ich Lebenszykluskosten berücksichtige oder mir entsprechende Zertifikate, Gütezeichen sozusagen aussuche. Ja, das kostet doch jetzt mehr und das macht doch mehr Aufwand und wieso wird die Gesamtbetrachtung eines Lebenszyklus überhaupt sozusagen in Erwägung gezogen? Warum machst du es nicht einfach wie immer, so klein und kurz und schnell? Das ist ein Hinderungsgrund in den tatsächlichen Prozessen. Also das heißt, die Beschaffung, die Ausschreibung machen, haben einerseits ihre gesetzlichen Vorgaben, haben die Türen, die sie sehen, aber sie gehen nicht durch. Und wenn sie durchgehen, sind sie meistens auch genötigt, immer zu erklären, warum. Und eine Intention ist ja auch, diese Erklärungsnot zurückzudrehen, wenn man die Gesetzesvorlage ändert und sagt, wir machen keine Kannbestimmung, sondern wir machen Sollbestimmung draus.
Also ich denke, ein wichtiger Punkt, was wir auch versuchen in dem Arbeitskreis nach außen zu bringen, sind natürlich wirklich Best Practice oder eben auch Erfahrungen mit Vergabeprozessen, wo eben auch nachhaltige Kriterien herangezogen wurden. Ich denke mal einfach auch, es gibt eine starke Unsicherheit, das merkt man ja auch auf Verbraucherebene. Es kommt jedes Jahr kommen wieder neue Nachhaltigkeitssiege dazu und ein großes eine große Unsicherheit, welchem Siegel, welchem Zertifikat kann ich denn jetzt vertrauen? Und wenn wir jetzt in Thüringen oder auch bundesweit von einer überwiegend dezentralen Beschaffung reden, dann ist es natürlich jedem Beschaffer selbst überlassen, sozusagen zu entscheiden, ist das jetzt nachhaltig, ist das fair, wie entscheide ich mich bei Vergabekriterien oder entscheide ich mich dann, um sicher zu gehen, wirklich einfach für das wirtschaftlichste Angebot?
Ja, wobei wirtschaftlich, wenn man es in unserem Sinne sieht, natürlich auch die Lebenszykluskosten beinhalten darf und sollte.
Die Frage des Wissens geht vielleicht schon damit los, was denn eigentlich Lebenszykluskosten sind. Ihr habt das jetzt zwei, dreimal genannt, das Wort, aber vielleicht können sich ja schon manche darunter gar nichts vorstellen.
Ja, Lebenszykluskosten ist tatsächlich, wenn ich ein Produkt in der Betrachtung, wie ist es hergestellt, erstmal vom Ansatz her nehme und dann den Prozess der Inbetriebnahme bzw. des Betriebes nehme im Lebenszyklus, das heißt, wie lange wird es im Betrieb sein? Und der dritte Teil ist einfach auch, was passiert danach? Das heißt also, das Recycling oder die Wiederverwertung oder der Aufwand, es wieder in die sozusagen Kette der Rohstoffe zurückzubringen. Also das ist der gesamte Prozess, wenn man so will, also Herstellung, Betrieb und Recycling oder Entsorgung, das ist das, was unter Lebenszykluskosten zu verstehen ist. Wir geben da durchaus Hinweise. Wir haben ja eine Webseite Nachhaltige Beschaffung Thüringen, wo das auch mit verlinkt ist, wo ich zu bestimmten Produkten auch Lebenszykluskostenrechner habe. Also es gibt da auch in der Bundesrepublik einige Tools, die zusammengetragen worden sind. Da gibt es interessante Webseiten, wo ich einfach sage, okay, da gebe ich mein Produkt ein und kann dann berechnen über die entsprechende Kostenstruktur, auch CO2-Ausstoß, Energienutzung, die Vorkosten, die Nachkosten im Sinne der Entsorgung, all das kann ich dort eingeben und damit muss ich nicht das Fahrrad zum fünften Mal erfinden, sondern ich kann einfach dieses Werkzeug nutzen. Das ist das Lebenszykluskostenmodell und Wirtschaftlichkeit, so verstehen wir das, wird eben aus unserer Sicht zukünftig einfach über die Lebenszykluskosten zu definieren sein und wir sehen da keinen Dissens da drin.
Jetzt habt ihr schon genannt, dass die Politik und vor allen Dingen da auch die Verwaltung sozusagen eure Adressaten sind. Aber ihr richtet euch auch an die Wirtschaft. Aber gibt es denn von der Wirtschaft überhaupt Interesse daran, sich an solchen Sachen zu beteiligen? Gerade wenn wir von Lebenszyklus sprechen, hat die Wirtschaft nicht eigentlich das Interesse, möglichst oft ihre Sachen zu verkaufen? Und die freuen sich, wenn sie nicht so lange halten und so weiter und so fort, weil dann können sie was Neues verkaufen. Oder gibt es auch Wirtschaftsunternehmen, die bei euch mitmachen und da ein Interesse dran haben?
Ja, prinzipiell ja. Also es ist zunächst erstmal so, wie du sagtest, geplante Obsoleszenz ist natürlich ein Verkaufsschlager oder das Verkaufsargument der Unternehmen, die Produkte herstellen, sagen, okay, 2 Jahre, dann darf es sozusagen kaputt gehen, weil man möchte den Konsumenten dazu nötigen, was Neues zu kaufen. Aber es gibt eine doch steigende Anzahl von Unternehmen, die dagegen steuern. Es gibt ja auch ein Nachhaltigkeitsmanagement in den Unternehmen und die sich auch in den Produkten und Dienstleistungen dann widerspiegeln. Wir haben Beispiel letztes Jahr IT richtig von den Vertretern von Bitkom e.V., also die ja immerhin, ich glaube, 2400 Unternehmen der IT-Branche vertreten, gesagt bekommen, ja, fordert doch bitte schön, also die Beschaffungsstelle, die öffentliche Seite, fordert doch bitte die entsprechenden ökologischen Kriterien ein, wie TCO Certified oder wie SA 8000 als sozusagen Zertifikat. Weil das quasi dann den Wettbewerb zu unseren Gunsten, die wir das schon machen, quasi klar rückt. Also weg von den Dumpingangeboten, die mit Niedriglöhnen Sachen herstellen, die unter katastrophalen Umweltbedingungen dort die Rohstoffe fördern. All das trägt ja quasi an der Stelle nur zu einem günstigeren, zu einem billigen Preis bei. Aber die Unternehmen sagen gegensteuern, weil wir denken auch global, wir denken auch in Richtung Nachhaltigkeit. Dort gibt es viele Unternehmen. In Deutschland ist da der Baum e.V. eine Vertretung, die der Unternehmen, die sich dem Nachhaltigkeitskodex dort angeschlossen haben. Also da gibt es sehr wohl Unternehmen, die progressiv und in globaler Verantwortung nachhaltig denken und handeln.
Vielleicht ergänzend dazu kann ich auch sagen, dass vom Dachverband, wir prüfen ja regelmäßig auch oder haben eine Lieferantenliste, die jedes Jahr neu wächst und wo eben jedes Jahr neue Lieferanten oder Importorganisationen, die faire Produkte herstellen oder eben vertreiben, wo diese eben vertreten sind und die Zahl derer wächst eben jedes Jahr neu und es gibt gerade zum Beispiel im Bereich ökofaire Kleidung gibt es ganz, ganz viele Anbieter, die vielleicht auch in kommunalen Zusammenhängen so relativ unbekannt sind. Bei Arbeitsbekleidung ist es natürlich nochmal spezieller, aber ich denke, die Zahl der Unternehmen wächst natürlich auf jeden Fall und auch die Nachfrage auf Konsumentenseite wächst. Insofern muss sich die Wirtschaft da auch ein Stück weit daran orientieren und das sieht man auch bei großen Unternehmen, dass es ein anderes Nachhaltigkeitsmanagement als vor einigen Jahren gibt.
Ja, nochmal eine Frage dazu. Also was meint ihr nach eurer Meinung nach, wie können denn Einzelne und damit auch unsere Hörerinnen und Hörer ihr Konsumverhalten ändern, damit die Welt nachhaltiger und gerechter wird?
Ja, das ist sehr wichtig, weil es geht immer um das Individuum. Also es fängt bei jedem selber an. Also bei dir, bei mir, bei uns. Jede Entscheidung, vielleicht etwas zu erwerben, ist immer auch eine Entscheidung, erstmal drüber nachdenken zu wollen. Brauche ich das wirklich? Kann ich es vielleicht mir von jemand anders leihen? Kann ich das scheren? Kann ich sozusagen anders nachnutzen oder kann ich was reparieren? Also das ist erstmal eine grundsätzliche Entscheidung, die bei jedem Einzelnen ankommen sollte im Kopf. Das ist das, wo wir auch sozusagen aktiv sind. Und wenn ich dann eine Sache sozusagen erwerben will, dann geht es eher darum, wie und nach welchen Kriterien ich da sozusagen unterwegs bin, ob ich verschiedene Label, gerade wenn ich in der Textilbranche bin, dann habe ich eben die Möglichkeit, nach GOTS zertifiziert Kleidungsstücke zu erwerben oder Fairtrade-Cotton nachzuschauen. All das ist auch dem privaten Konsumenten sozusagen innewohnend und ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil, wo die Hörer für sich immer auch in dem Thema, auch wenn es groß und global scheint im SDG 12, was Privates tun können. Und es fängt, wie gesagt, beim Einzelnen an. Auf der anderen Seite, all die Engagierten oder die sich dem Thema nähern wollen, sind bei uns im Arbeitskreis immer herzlich willkommen. Das ist ein offener Arbeitskreis und jeder kann sich dort einbringen. Auch die Unternehmen, also wir haben ja, wie gesagt, auch mit der ABO oder anderen Unternehmen der Sozialwirtschaft beteiligt im Arbeitskreis, die sozusagen auch wirtschaftlich tätig sind. Das ist das eine. Auf der anderen Seite natürlich auch die Kommunen, die Behörden sind sozusagen herzlich willkommen, die noch nicht bei uns dabei sind. Es ist einfach ein reger Erfahrungsaustausch und wie Achim schon sagte, Best-Practice-Beispiele kommunizieren und sagen, okay, wie habt denn ihr das gemacht und das ist unsere tägliche Arbeit.
Ja, wenn ich das ergänzen kann, jetzt aus auf zivilgesellschaftlicher Ebene, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, vor allen Dingen für Konsumentinnen und Konsumenten sich einzubringen, nicht nur indem sie zum Beispiel in einem Weltladen, in einem von den 12 Thüringer Weltläden sich engagieren. Überwiegend ist das ja ehrenamtliche Arbeit und viele Weltläden haben momentan in Deutschland auch mit dem Generationenwechsel zu tun. Das ist bei vielen, in vielen Ehrenamtsbereichen zu beobachten und da ist natürlich sind neue Gesichter und Aktive auch natürlich herzlich gesehen und können sich eben einbringen, sei es in der Bildungsarbeit oder auch bei politischen Kampagnen oder eben im Verkauf dann im Weltladen. Ja, an dieser Stelle vielleicht nochmal eine kleine Werbung, ein Werbeblock. Zum einen gibt es Anfang Juni ein Seminar, was wir organisieren, in Pfarrkessler, in einer Lebensgemeinschaft. Das Thema heißt Anders wirtschaften und den Wandel gestalten. Das heißt, dort wollen wir uns austauschen mit allen Interessierten über dieses große Thema solidarische Ökonomie. Wir haben auch verschiedene Referenten dabei. Der Nikolaus Huhn, der durch Thüringen den höheren Fußmarsch gemacht hat, ein Aktionskünstler, der sich auch sehr stark mit Resilienz beschäftigt hat,
sehr gute
Veranstaltung. Wird auch vor Ort sein und eine Lesung machen. Also eine sehr interessante Veranstaltung. Wer sich dafür interessiert, der kann gerne auf die Seite von dem Bunter Grund e.V. schauen unter www.buntergrund.org. oder auf die Seite von der Heinrich-Böll-Stiftung, in der die auch Kooperationspartner der Veranstaltung sind. Und zum anderen wird es im August eine faire Radtour geben durch Thüringen, die Tour de Fer. Die findet jedes Jahr in einem anderen Bundesland statt. Dieses Jahr werden wir sie nach Thüringen holen und in der Zeit vom 6. bis 12. August von Saalfeld bis nach Eisenach radeln und dort in verschiedenen Weltläden vor Ort sein. In Erfurt werden wir auch sein. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeit, sich auszutauschen. Und wir werden da eben auch verschiedene Weltläden besuchen, mit Politikerinnen und Politikern sprechen und das Thema fairer Handel so in die Öffentlichkeit bringen.
Schön, Achim. Glückwunsch, dass du die Tour de Fer nach Thüringen geholt hast. Ich wünsche dir alles Gute dazu und wir werden uns dann sicherlich in Erfurt auch sehen, wenn sie hier Station macht. Werbeblock ist gut. Ich darf nochmal auf unsere Webseite vom Projekt hinweisen, www.nachhaltige-beschaffung-thüringen.de. Ein bisschen sperrig, aber es hat eine Historie eben aus dem Arbeitskreis in 2012 mal sozusagen postuliert und dann vom Projekt übernommen. Also an der Stelle findet man dort jegliche Informationen, die wir im Projekt und im Arbeitskreis dort nach außen geben und auch die Möglichkeit, im Arbeitskreis aktiv mitzuwirken, erwähnte ich schon, ist gegeben. Eine relativ naheliegende, also terminlich naheliegende Veranstaltung ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer interessant, die sich mit Beschaffung auf beiden Seiten beschäftigen. Einerseits die Stellen beziehungsweise einkaufen, auf der anderen Seite vielleicht auch dies anbieten oder damit handeln. Wir werden am 8. Mai hier in Erfurt eine Vormittagsveranstaltung mit dem Veranstaltungsformat Marktdialog veranstalten. Der Marktdialog bringt Unternehmen und Beschaffer in einem offenen Dialog. Und dieser Dialog ist unter der Prämisse, wie funktioniert nachhaltige Produktbeschaffung dort zu sehen. Wir organisieren den und wir laden uns in der Regel auch fachkundige Inputs ein und stellen dann aber auch die Unternehmen ein Stück weit vor, die sich mit dem Thema nachhaltige Produkte dort schon gut etabliert haben. Und Recyclingpapier ist sozusagen dort der Fokus, sind alle herzlich eingeladen dort, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, nach Erfurt in das Rathaus. Dort wird am 8.5. um 9.30 Uhr begonnen.
Ja, vielen Dank. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, sich erstens zu informieren, was glaube ich so der Anfang ist. Dann fängt hoffentlich die Bewusstseinsbildung an und das weitere Nachdenken darüber. Und am Ende kommt es dann vielleicht auch zu politischem Engagement auf verschiedenen Ebenen und dann eben zum Handeln. Bei uns im Studio waren Achim Franco vom Weltladen Dachverband und Knut König von der Thüringer Beschaffungsallianz Fair und Nachhaltig. Vielen Dank, dass ihr da wart, und die Informationen zu den Kontaktmöglichkeiten, Internetseiten, werden wir dann auch in der Mediathek auf der Internetseite von uns veröffentlichen. Da können dann alle nochmal nachlesen, für wen das jetzt zu schnell ging.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank, dass wir hier sein durften.
Vielen Dank für die Einladung.
Dies hier ist ein Lied für alle Menschen, die es sich leisten können.
Eine Stunde geborgte Zukunft bei Radio Frei neigt sich schon wieder dem Ende. Heute ging es bei uns um SDG Nummer 12, nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen
sicherstellen. Wenn ihr die Sendung noch einmal nachhören wollt, so könnt ihr das in Kürze auf der Mediathek von Radio Frei oder bei Arbeit und Leben Thüringen. Wer uns eine Rückmeldung geben will, Anregungen, Diskussionen, der kann uns gerne eine E-Mail schreiben und zwar an geborgte-zukunft@radio-frei.de. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.
Wir freuen uns fürs Zuhören und wünschen euch einen schönen Tag und bis nächstes Mal zur nächsten Sendung.
Tschüss.